Jesus, wie viel Kraft steckt in deinem Namen drin? Mich übersteigt das oft total und bete, dass du uns darin lehrst, Herr, dass wir begreifen, was das bedeutet, dass wir heute hier in deinem Namen unterwegs sein dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass du lebendig bist, dass du spürbar, greifbar, erlebbar bist. Bitte, geh du heute an diesem Ostersonntag mit uns in eine ganz neue Dimension des Vertrauens und des Glaubens. Heiliger Geist, ich bete, dass du diesen Raum füllst, dass du uns berührst, dass du jetzt das tust mit uns, was du tun möchtest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, seid ihr wach? Ja! Echt? Ich weiß nicht, was mit euch nicht stimmt. Ich fand es brutal früh heute Morgen, aber wir sind losgefahren und dann haben wir gesehen, bei uns am Ort, die sind um 6 Uhr heute schon losgezogen auf den Berg. Ich weiß echt nicht. Also, was die motiviert hat, heute Morgen auf den Berg zu steigen, also ein Hügel, Berg, ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, irgendwas hat sie motiviert, irgendwas hat sie rausgetrieben. Und diese Motivation, dieser Antrieb, dieser innere Antrieb, um das soll es heute auch gehen. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Bibellesen, aber ich finde, so eins unserer größten Probleme mit der Bibel ist, dass wir die Bibel ja immer mit Abstand lesen. Also wir lesen sie ja immer und betrachten sie immer mit diesem Abstand und wir wissen immer schon, wie es ausgeht. Und ich keine Ahnung, wie es dir geht, aber mir geht es oft so. Netflix-Serien, wir schauen die ein oder andere, einige. Und da kommt das immer wieder vor, diese Szenerie, da passiert irgendwas, mega spannend. Und dann kommt unten so der Einblender, 24 hours earlier. Und da würde ich am liebsten ausmachen. Was interessiert mich, was 24 Stunden vorher war? Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber Bibel ist oft genau das, wir wissen irgendwie schon, wie es ausgeht. Und dann schalten wir ab, dann lesen wir nicht mehr aufmerksam, dann sind wir nicht mehr voll dabei, weil wir so sehr auf das Ergebnis fokussiert sind, dass wir den Weg dorthin gar nicht mehr so richtig betrachten. Ich möchte euch aber einladen, das heute mit mir gemeinsam zu machen. Wenn wir uns in die Menschen hineinversetzen, und zwar damals zu dem Zeitpunkt, in dem geschrieben wird, nicht die ganze Interpretation danach schon, sondern wirklich zu dem Zeitpunkt, dann können wir unglaublich spannende Aspekte der Bibel entdecken und auch ganz neue Aspekte der Bibel erleben. Sonntag früh morgens, Maria Magdalena und die andere Maria gehen zum Grab und die Elberfelder übersetzt das so, um das Grab zu besehen. Aha. Was wollte die sehen? Die ging, um das Grab zu besehen. Ich weiß, was hat die erwartet? Was wollte sie denn da sehen an diesem Grab? Und damit du mich ein bisschen besser verstehen kannst, muss ich dich in ein paar Situationen davor mit hineinnehmen. Warum das für mich nicht so ganz logisch ist, was diese Maria da wohl sehen wollte. Um Maria Magdalena gibt es ganz, ganz, ganz viele Spekulationen. Wir modernen Menschen verdanken das vor allem Dan Brown, diese ganzen Spekulationen. Und an denen möchte ich mich auch gar nicht beteiligen, weil ich finde sie historisch alle mehr als fragwürdig. Aber ich möchte mit dir das anschauen, was wir über Maria Magdalena wirklich in der Bibel schriftlich verbrieft finden, was wir wissen können von ihr. Und da heißt es zum Beispiel: Viele Frauen aus Galiläa waren mit Jesus zusammen nach Jerusalem gekommen. Sie hatten für ihn gesorgt und jetzt beobachteten sie das Geschehen aus der Ferne. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter von Jakobus und Johannes, den beiden Söhnen von Zebedäus. So, sie war also bei der Kreuzigung dabei. Maria hat gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Sie hat gesehen, wie diese Nägel eingeschlagen wurden. Sie hat gesehen, wie man ihm in die Seite gestochen hat. Sie hat gesehen, wie das Wasser herauslief. Sie hat Jesus sterben gesehen. Dann heißt es weiter, Josef kaufte ein feines Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in eine Grabkammer, die in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin er Jesus legte. Sie war bei der Beerdigung dabei. Sie hat gesehen, wie Josef dieses Leintuch genommen hat, diesen Körper eingewickelt hat und diesen Körper in die Grabkammer gelegt hat. Sie hat gesehen, wie sie einen Monsterstein genommen haben und den davor gerollt haben. Dieses Grab war zu. Das hat sie gesehen mit ihren eigenen Augen. Da war sie dabei. Jetzt, was hoffte sie am Grab anzutreffen? Mal ganz logisch. Was erwartet sie, an diesem Grab zu sehen? Naja, ein Stein. Den sie gesehen hat, dass man ihn davor gerollt hat. Eine Grabkammer, die verschlossen ist. Im allerbesten Fall hat sie vielleicht noch erwartet, ein paar römische Elitesoldaten zu sehen. Die wurden nämlich Pilatus abgeschwatzt, weil man Angst hatte, der Leichnam könnte gestohlen werden. Also war eine Truppe von Elitesoldaten davor und hat aufgepasst, dass genau das nicht passiert. Was hat sie erwartet anzutreffen? Versuch dich wirklich rein zu versetzen in diese Frau an diesem frühen Morgen, an diesem Grab. Bei mir hat das ein paar echt krasse Fragen hinterlassen. Wisst ihr, das heißt in der Bibel, wenn man im Markus und im Lukas-Evangelium nachguckt, dann heißt es, dass sie Öl dabei hatte. Und ich habe jetzt mit einem Pastor noch diese Woche geredet und er sagte noch zu mir so ganz selbstverständlich, ja, Mike, was soll die gemacht haben? Die wollten den Leichnam pflegen mit diesem Öl, das sie gekauft hat. Weil das steht ja so im Markus drin. Und dann habe ich überlegt, gedacht, Moment. Zum Umgang mit einem Leichnam gab es im Judentum eine ganz klare Regelung, wie man das gemacht hat. Und zwar gab es damals eine Gruppe, das war eine freiwillige Gruppe aus der Gemeinschaft heraus, die hieß Kevra Kadisha. Und die Kevra Kadisha, das war eine Gruppe, die waren gesalbt worden vom Priester, besonders beauftragt, Leichname zu pflegen. Weil Leichnam und Juden, vielleicht hast du es auch mal gelesen in der Bibel, ist nicht so angesagt. Der Jude sollte eigentlich gar keinen toten Körper berühren. Also gab es diese eine spezielle Gruppe, die hat den Leichnam eingewickelt. Der Josef gehörte dazu, er hat auch das Grab gestellt. Und dann haben sie den Leichnam beerdigt. Was es nicht gab, war ein Aufbahren des Leichnams, so wie wir das heute kennen, von Königen oder großen Leuten oder so, wo man erstmal ein paar Tage den Leichnam rumliegen lässt, damit jeder vorbeilatschen kann. Das gab es nicht, gar nicht. Und was es auch nicht gab, war ein Einbalsamieren des Leichnams. So was wollte Maria? Ich fand es irgendwie speziell, was hat sie erwartet? Was trieb sie überhaupt ans Grab? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, es gab noch andere Momente in der Bibel, wo von Maria berichtet wird. Zum Beispiel heißt es, bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine 12 Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Maria aus Magdala ist eine Frau, die von 7 bösen Geistern besessen war. Und dieser Umgang mit der Bibel ist immer wieder spannend. Ist das wörtlich? Ist es symbolisch? Was heißt das denn? Und 7 böse Geister steht irgendwie symbolisch für die Gesamtheit. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit auch. Und ich glaube, dass es eine ganze, ganze Menge an bösen Geistern war. Und selbst wenn du es wörtlich nimmst, wenn es wirklich 7 böse Geister waren. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal mit Menschen zu tun hattest, die dämonisch belastet waren. Vielleicht sagst du jetzt, oh, dämonisch belastet. Ja, das gibt es. Und das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Ich hatte in verschiedensten Situationen meines Lebens damit zu tun und mit Menschen, von denen ich das Gefühl hatte, dass 1 oder 2 böse Geister in ihnen waren. Ich will mir nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn deren 7 dort sind. Und es heißt von dieser Maria von Magdala, diese Geister waren in ihr und sie war lebendig tot. Sie war eigentlich nur noch ein Stück Fleisch. Und genau so ist sie behandelt worden. Es gab lüsterne Männer, die haben sie missbraucht. Die haben ihren Zustand missbraucht, um sich an ihr zu vergehen. Es gab eine Gemeinschaft, die hat sie ausgestoßen. Wenn wieder mal so ein Geist sich gemeldet hat, wenn sie durchgedreht ist, wenn sie laut wurde, dann hat man sie genommen und hat sie rausgetan aus dem Ort. Vielleicht habt ihr diese Serie The Chosen gesehen und da gibt es eine mega krasse Folge, wo man mal sieht, wie das aussieht. Wenn Maria von einem Geist befallen war, sie war lebendig tot. Und diese Maria ist Jesus begegnet. Und Jesus hat diese Geister ausgetrieben. Maria hat ein neues Leben erlebt. Maria hat erlebt, dass es ein Vorher und ein Nachher gab. Sie hat erlebt, dass ein neues Leben möglich ist. Ihr Herz hat immer geschlagen, aber sie hat gesagt, hey, Wahnsinn, es gibt 2 Welten. Mich davor und mich danach. Das ist die Maria, die sonntags morgens sich auf den Weg macht, um das Grab zu sehen. Maria hatte definitiv einen anderen Horizont als andere Menschen. Sie hat nicht nur Sprüche gehört über böse Geister, sie hat sie erlebt. Sie hat nicht nur Sprüche gehört von Jesus, der Retter, sie hat es erlebt. Es ist ihre Wirklichkeit, in der sie lebt. Und dann hat sie etwas erlebt, was sie allen anderen ein Stück weit voraus hatte. Bei Jesus ist das Ende noch nicht das Ende. Das hat sie erlebt. Und ich glaube, das war es, was sie motiviert hat, an diesem Sonntag aufzustehen und zu diesem Grab zu gehen. Ich denke, wenn wir hergegangen wären, hätten ein Interview mit ihr gemacht. Hey, guten Morgen, Maria aus Magdala, was treibt dich hierher? Ich glaube, sie hätte keine Worte gehabt. Ich glaube, sie hätte nicht sagen können, was sie dort zu sehen erhofft. Aber es hat sie etwas gezogen hin zu diesem Jesus. Eine Gewissheit, dass das Ende noch nicht das Ende ist. Ich habe jetzt vor kurzem gesagt, ich liebe die Ostersonntage. Es ist mein Highlight. Im Jahr wirklich, ich mag die, also nicht Ostern selber, sondern die Gottesdienste. Ich mag es wirklich, es ist mein persönliches Highlight, weil ich finde es einfach grandios, an Ostern zu predigen. Die meisten Menschen, wenn sie denn wach sind, sind gut drauf. Die sind fröhlich. Du kannst schon einsteigen in die Celebration. Und die Leute fragen mal nicht, warum Englisch? Nein, Celebration an Ostern, spüren wir das, erleben wir das. Und das ist cool und das feiere ich auch. Und es ist wirklich gut, dass es so ist. Aber ganz ehrlich, über Ostern nur zu reden und zu feiern und dieses Erlebnis, aber gleichzeitig die Enttäuschung von Karfreitag auszulassen, das wäre ein Frevel, ein Vergehen an Ostern. Das wäre nur eine halbe Osterpredigt. Wir müssen über die Enttäuschung und die Hoffnungslosigkeit davor reden. Gebt es zu, ich bin manchmal ein bisschen genervt von uns Christen. Ich finde, wir haben ganz komische Kulturen, die sich bei uns so eingepflegt haben in unseren Gemeinden. Und eins von dem, was mich nervt, ist die Art, wie wir Karfreitag feiern. Karfreitag, das geht schon los, dass ich morgens früh schon die ersten Posts in Facebook sehe. Good Friday, the Lord is risen. Stimmt. Ist vollkommen richtig. Er ist auferstanden. Absolut. Aber können wir es vielleicht mal aushalten, mal einen ganz kurzen Augenblick mal bei Karfreitag bleiben? Wisst ihr, weil da war Karfreitag und da war der Samstag. Hey, und das war kein Fest. Das war kein Happy Clappy. Das war kein super Englisch Good Friday. Nein, ich mag manchmal diese alten, harten deutschen Wörter. Karfreitag. Und es hat nichts mit Auto zu tun. Karfreitag. Das Wort ist schon so hart, das bringt was zum Ausdruck. Enttäuschung, Angst. Versetzt euch rein in die Menschen der Bibel an Karfreitag, an Ostersamstag. Versucht es in eurer Fantasie mal in diese Leute reinzugehen. Angst und Enttäuschung. Hey, und die Angst war mega groß. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber sie war extrem groß, diese Angst damals. Die Jünger saßen beieinander und sie haben sich gefragt, wenn sie unseren Meister schon so ans Kreuz genagelt haben, was werden die mit uns machen? Hey, wir waren Sympathisanten, wir waren in einem Boot mit ihm. Und wie tief diese Angst ging, das sehen wir an Petrus. Sie hat ihn dazu getrieben, Jesus zu verleugnen. Und Petrus war nicht irgendein Jockel. Er war der, der übers Wasser gelaufen ist. Er war der, der Jesus als den Sohn Gottes erkannt hat. Er war der, der ihm selber gesagt hat, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Merkt ihr, wie groß die Angst war, die die hatten? Verleugnet hat er ihn, weil er so Angst hatte. Angst und Enttäuschung. Was hatten sie sich nicht alles erhofft? Was hatten sie sich nicht erwartet von diesem Jesus? Zwei von ihnen, die hat es so umgetrieben, dass sie davongelaufen sind. Vielleicht kennst du sie als die zwei Emmaus-Jünger. Es sind zwei Jünger, namentlich genau wissen wir es gar nicht. Es sind zwei, die mit Jesus unterwegs waren. Und diese Jünger machen sich auf den Weg, Jerusalem zu verlassen. Sie hauen ab. Und es wird berichtet, dass sie so enttäuscht waren von diesem Kreuz, von dieser Hinrichtung. Sie mussten mit anschauen, wie ihre Hoffnung auf eine neue Welt, auf eine bessere Welt, auf eine persönliche Zukunft ans Kreuz genagelt wurde. Und sie unterhielten sich über die Bibel und sie redeten über Jesus. Tief enttäuscht. Und wisst ihr, ich finde die Reaktion von den beiden so dermaßen verständlich. Ich kann das so gut nachvollziehen. Kennst du so Momente in deinem Leben auch, wo du auf Jesus gesetzt hast, gehofft hast und es kam anders? Wisst ihr, Ostern, Momente zu feiern, das ist so genial, aber es ist doch nur ein Teil unseres Lebens. Du hast dir mega viel Mühe gegeben, dich auf eine Prüfung vorbereitet, gelernt, alles da reingetan, du hast dich auf den Job beworben, du hast dich angestrengt. Und jetzt kommt die Nachricht, nee, hat nicht gereicht. Durchgefallen, den Job kriegt ein anderer. Du hast für deine Ehe gekämpft. Du hast in die Beziehung investiert. Du hast dich reingegeben, du hast gebetet dafür. Du warst überzeugt, dass du auf dem Weg bist, den Gott segnet. Und doch bist du gescheitert. Du hast vielleicht alles für deine Firma getan. Du hast Überstunden ohne Ende geschoben. Du hast privat rein investiert. Und doch gibt es eine Insolvenz. Du hast für eine Person gebetet. Du hast gefastet. Du hast geglaubt. Du hast gesalbt, du hast geölt, du hast alles getan und doch stirbt sie. Können wir Karfreitag einfach nur mal kurz Karfreitag sein lassen? Wisst ihr, heute, an diesem Ostersonntag, hey, das ist so toll, dass wir feiern. Aber ist das nicht unsere Wirklichkeit? Dass es Momente gibt, die irgendwie einfach nicht zum Feiern sind. Ich habe gestern Abend meinen Bruder besucht. Mein Bruder hat einen Magenkrebs und dieser Krebs, der frisst ihn langsam auf. Es ist ungefähr noch die Hälfte von ihm da, also wirklich mathematisch die Hälfte an Kilos. Und ich bin nach Hause gelaufen und ich konnte damit nicht umgehen. Wir zitieren die Bibel und singen, Tod, wo ist dein Stachel? Und die Wahrheit ist, wir erleben es schon oft, wo dieser Stachel ist. Lasst uns an Ostern nicht einfach so tun, ob alles gut wäre. Es gibt diese Momente im Leben, an denen Dinge aus sind. Und dann gibt es eine deutsche Redensart. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wow. Ja, okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und damit pushen wir uns gegenseitig so hoch. Das ist so eine Motivationshilfe. Ja, und sie soll uns ja irgendwie helfen, dann in diesen Situationen irgendwie doch ein Smile aufzulegen und irgendwie an irgendwas wollen wir uns ja doch festhalten. Und wir klammern uns da so dran. Aber was ist, wenn wir eben erleben, dass dieses zuletzt eintritt? Was ist, wenn wir genau diese Momente erleben, wo die Hoffnung stirbt? Wo du merkst, so jetzt ist Finish. Was ist denn dann? Der Schriftsteller Oscar Wilde hat mal einen sehr, sehr provozierenden Satz rausgehauen. Er hat gesagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und ich habe wirklich viel über diesen Satz nachgedacht. Und ehrlich gesagt hat er mich ganz schön wütend gemacht. Weil ist das nicht auch so ein Think-Pink? So ein, come on, irgendwie ist doch in allem was Gutes drin. Wird schon noch werden. Und doch merke ich, dass da was ganz Tiefes dahinter ist. Was mich mehr angesprochen hat, was mich mehr berührt hat. Wir alle wissen, dass es diesen endgültigen Moment im Leben gibt. Aber wie gehen wir damit um? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war einer der großen Philosophen, der hat gesagt, der Tod ist die größte Herausforderung für die Menschheit. Der Tod ist die größte Herausforderung für die Menschheit, weil wir im Angesicht des Todes auf einmal eine Endgültigkeit wahrnehmen. Es kommt etwas in unser Leben hinein, was wir an keiner anderen Stelle so deutlich wahrnehmen. Es gibt eine Endgültigkeit im Tod drin. Warum ging Maria ans Grab? Was versprach sie sich davon? Wollte sie tatsächlich einfach so einer Trauer nachgehen? Einem Toten gedenken? Ich glaube, dass Maria ganz tief in ihrem Herzen etwas spürte. Ich glaube, dass da etwas drin war, was noch gar nicht ihren Mund erreichen konnte. Aber ihr Herz hat es berührt. Und wir nennen das Hoffnung. Maria hatte eine Hoffnung in sich auf das, was Oscar Wilde ausspricht. Sie hatte diese Hoffnung, bei Jesus ist am Ende alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Sie hatte keine Ahnung, wie Jesus diese Situation auflösen würde. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie gesagt hätte, ja, ich erwarte, dass Jesus auferstanden ist. Nein, das konnte sie gar nicht formulieren. Aber sie hatte eine Hoffnung. Paulus beschreibt das mal folgendermaßen. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. So nett das klingt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist es biblisch falsch. Biblisch stirbt die Hoffnung nicht. Es gibt keinen Tod für die Hoffnung. Den hat Jesus überwunden. Hoffnung bleibt. Hoffnung bleibt bis zuletzt. Bis zu diesem Moment, an dem Jesus sagt, jetzt ist alles gut. Und du findest das in der Bibel, in der Offenbarung. Der Moment wird kommen, an dem Jesus sagen wird, jetzt ist alles gut. Ich werde jede Träne wegwischen. Ich werde den Tod überwunden haben. Ich werde jeden Schmerz beseitigt haben. Es gibt keinen Tod mehr. Diese Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Sie ist lebendig. Und Maria war die Erste, die den Auferstandenen gesehen hat. Nach ihr die Jünger, nach ihr 500 Zeugen, die das gesehen haben. Und diese Hoffnung, die dürfen auch wir haben. Ich werde jetzt einen Abschnitt aus der Bibel selber vorlesen und ich wünsche mir, dass es dich an irgendeiner Stelle berührt. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in ihren Wehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unserer Schwäche und Nöte. Wissen wir noch nicht mal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, der weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber, das wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ich war diese Nacht viel wach. Und es hat mich so umgetrieben und ich wusste nicht, wie beten. Und ich habe mich einfach diesem Geist hingegeben und habe gesagt, hey, bete du durch mich, du weißt es besser. Und es ist etwas passiert, was ich mit Worten fast nicht beschreiben kann. Ich habe eine unfassbare Sehnsucht in mir gespürt nach Gott. Hey, ich wäre heute mitten in der Nacht aufgestanden und zu diesem Grab gerannt. Ich hatte diese Sehnsucht in mir, diesen Jesus zu begegnen. Ich will ihn erleben. Ich will ihn spüren. Ich will seine Nähe fühlen. Und ganz ehrlich, mir geht es manchmal wie Maria. Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich weiß es nicht. Kommt er jetzt demnächst hier zur Tür rein, läuft hier durch in Sandalen und keine Ahnung. Aber ich habe die Hoffnung, dass er dir und mir begegnet. Weil unsere Hoffnung lebt. Unsere Hoffnung lebt, weil Jesus auferstanden ist. Und das lasst uns feiern. Lasst uns aufstehen. Lasst uns alle aufstehen und uns diese Hoffnung hingeben. Jesus, und du hast den Tod besiegt. Du hast ihn überwunden. Du hast deine Hoffnung in unser Herz hineingelegt. Du lebst und deshalb dürfen wir leben. Und Vater, wir sind in einer Welt, in der wir noch so viel konfrontiert sind mit Loslassen, mit Sterben, mit Bösem. Aber wir hoffen auf dich. Und Jesus, wir laufen an dieses Grab, weil wir hoffen, dich zu erleben. Komm du uns entgegen. Als der Erste und der Letzte, als das Alpha und das Omega, als der, der über allen steht, begegne uns. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de. We'll be right back.